Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des VEK-Podcasts Jetzt mal ehrlich. Heute nehmen wir die zweite Folge unserer Serie zur Mobilität in der Stadt auf und ich freue mich sehr, dass wir jetzt als Gast Jan-Oliver Siebrand von der Handelskammer Hamburg zu Besuch haben. Lieber Jan, stell dich bitte einmal kurz vor.
Ja, Jan-Oliver Siebrand, ich leite in der Handelskammer den Geschäftsbereich Nachhaltigkeit und Mobilität. Dahinter verbergen sich so schöne Themen wie das ganze Thema Stadtentwicklung, Metropolregionsentwicklung, Industrie, Umwelt, Energie, große Thema Klimawende. Wir haben als Handelskammer ja uns insgesamt, oder die Hamburger Wirtschaft hat insgesamt, wenn wir uns bis 2040 wollen wir klimaneutral sein. Insofern haben wir da auch ein großes Thema, was wirklich alle Unternehmen auch betrifft und alle Sektoren am Ende auch. Und ja, last but not least, das große Thema Verkehr. Zu Wasser, zu Lande, zu Luft. Hamburg ist die Mobilitätshauptstadt Deutschlands mindestens mal. Und alle Themen, die Mobilität betreffen, können wir hier gut abbilden, weil wir einen großen Hafen haben. Wir haben auch einen Flughafen. Wir haben vor allen Dingen mehrere Autobahnen und wir haben einen wunderbaren Stadtverkehr und wir versuchen, den auch weiter voranzubringen. Insofern glaube ich, dass wir heute ganz gute Themen finden, Florian.
Das glaube ich auch. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Florian Brill. Ich bin Vorsitzender des Ausschusses für Standortpolitik bei der Versammlung Ehrbarer Kaufleute und unser Schwerpunktthema Mobilität soll hier also nun in die nächste Runde gehen. Von der VEK, Jan, haben wir immer so ein bisschen das Thema ja Ehrbarkeit als Basis. Und wir wollen beitragen dazu, dass sich Konfliktthemen lösen und natürlich im Sinne der Kaufleute in Hamburg. Unser Eindruck, der entstanden ist, ist so ein bisschen, dass es unterschiedliche Konflikte gibt, die aber vielleicht auch gar nicht da sind. Also man hat manchmal so den Eindruck, es gibt einen Konflikt zwischen Wirtschaftsverkehr und Privatverkehr, zwischen Fahrrad und Auto. Dabei ist es ja eigentlich so, dass jeder Mensch in der Stadt, egal ob er jetzt als Unternehmerin, als Vater oder als Privatperson unterwegs ist, unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse hat und auch Mobilitätsbedürfnisse induziert sozusagen. Wenn man im Internet was bestellt, entsteht natürlich eine ganze Mobilitätskette zum Beispiel. Also vielleicht mal als Einstiegsfrage, hast du auch den Eindruck, dass es Konflikte gibt? Gibt es die wirklich? Oder ist es eigentlich eher ein Problem, dass wir das ganze komplexe Thema nicht übersehen und dazu beitragen sollten, dass die verschiedenen Stakeholder sich dazu austauschen, um sozusagen das optimale Konzept zu finden?
Naja, also nächstes Mal gibt es ja, Verkehr ist ja per se konfliktär. Er erzeugt einen Zielkonflikt. Ja, auf der einen Seite wollen Menschen und Güter, wir wollen täglich konsumieren, wir wollen täglich, dass die Dinge, die wir brauchen, uns erreichen und wir wollen auch Orte erreichen, an denen wir nicht sind, sei es der Arbeitsplatz oder sei es im privaten Bereich, Freunde besuchen und so weiter. Und durch diesen Verkehr sind eben aber auch Konflikte programmiert, weil er eben Emissionen hat. Ja, egal, womit ich fahre, selbst mit dem Fahrrad kann es sein, dass ich Konflikte mit dem Fußgänger habe und mit schweren Verkehrsmitteln gibt es eben auch Lärmemissionen. Insofern ist der Verkehr per se konfliktär und wir haben einen gewissen Zielkonflikt, den es gilt, aber möglichst zu minimieren. Da kommen wir ja gleich noch später drauf zu. Was du aber ja meinst, ist die Frage, ist der eine Verkehr besser als der andere und was müssen wir tun? Wird ja viel beschworen, eine Mobilitätswende, da ist eigentlich immer die Personenmobilität gemeint und das ist schon so ein Wort, wo ich manchmal denke, naja, also wir müssen versuchen, klar, die Emissionen des Verkehrs runterzubringen. Wir brauchen weniger Energieeinsatz, wir brauchen grüne Energie. Aber es geht ja eigentlich nicht darum zu sagen, die Notwendigkeit des Verkehrs in Frage zu stellen. Und wenn man jetzt mal sieht, wer benutzt eigentlich Autos, das sind ja nicht, und das ist eigentlich Wirtschaftsverkehr, dann fällt alleine schon in der Definition die Abgrenzung relativ schwer, ja, weil viele Wege, die ich mache, bringen mich erstmal zu meinem Arbeitsplatz und danach fahre ich zur Kita, hole das Kind ab oder nehme am Kulturangebot teil und fahre dann nach Hause. Ist es dann noch Wirtschaftsverkehr? Ich würde sagen, vielleicht ja, weil es eben mit der Ausübung des Jobs zu tun hat und natürlich auch ich wirtschaftlich tätig bin. Also macht es eigentlich Sinn, so eine Abgrenzung dann am Ende für den Personenverkehr zu treffen? Wahrscheinlich eher nicht. Und was muss man tun? Im Grunde genommen hat ja jeder Verkehr seine Berechtigung. Ja? Also derjenige, der mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann, prima, wenig Emissionen. Klammer auf, Klammer zu, wenn ich einen Akku habe, habe ich natürlich auch Emissionen, also bei der E-Mobilität. Und wenn ich mit dem Auto fahre, ist es eben auch eine Geschichte, die gut funktionieren kann, wenn ich am Ende in den nächsten Jahren irgendwann auch eine grüne E-Mobilität habe. Also ich glaube, dieser Konflikt sollte gar nicht so hochgebauscht werden. Das ist so ein bisschen der Konflikt der 90er Jahre. Ja, und wo wir wirklich vielleicht ein Thema haben, steigen wir, denke ich, auch noch ein bisschen ein, ist das Thema Personenmobilität versus Gütermobilität, weil das ist eben für die Wirtschaft auch unabdingbar, dass Wirtschaftsstandorte nicht nur für die Mitarbeitenden und Kunden zu erreichen sind, sondern dass eben auch für Güter das ganze Thema eben auch funktioniert. Und Erreichbarkeit ist Standortfaktor Nummer eins. Und deswegen kann ich den einen Verkehr nicht ohne den anderen denken. Und am Ende geht es darum, so ein bisschen die Quadratur des Kreises hinzubekommen, möglichst alle Verkehre zu ermöglichen und nicht einzelne Verkehre abzuwürgen, weil das ist das Schlimmste für den Wirtschaftsstandort.
Ja. Was sind da die Hauptfaktoren aus deiner Sicht, um die sogenannte Mobilitätswende hinzubekommen? Und hast du den Eindruck, dass die Bedürfnisse der Wirtschaft dabei ausreichend gewürdigt werden? Oder müssen wir unsere Stimme sozusagen verstärken, um da den Einfluss geltend zu machen? Eben auch in die Richtung, dass alle Privatpersonen natürlich verstehen müssen, dass der zum Beispiel Güterverkehr, die Erreichbarkeit des Hafens natürlich einen direkten Einfluss hat auf den Wohlstand in der Stadt, auf Arbeitsplätze und so weiter. Ich habe ja manchmal den Eindruck, früher hat man gesagt, die Kinder wissen nicht, dass die Milch von der Kuh kommt. Jetzt wissen wir, glaube ich, nicht mehr, dass die Milchtüte im Supermarkt von irgendjemandem dahin gebracht werden muss. Das soll irgendwie per Beamen funktionieren, aber das funktioniert ja nicht. Insofern glaube ich, da müssen wir auch ein bisschen um Verständnis werben, um eben die Relevanz des Wirtschaftsverkehrs klar zu machen.
Ja gut, dafür sind wir als Wirtschaftsorganisation da. Als Handelskammer Hamburg sagen wir immer, stellen wir das Gesamtinteresse fest, und das muss man ja auch mal sagen, in der Fragestellung der Erreichbarkeit ist das ja auch nicht homogen, das ist extrem heterogen, ja. Also die Werbeagentur in Ottensen hat ganz andere Bedürfnisse wie die Spedition in Billbrook, ja. Und daraus dann auch ein großes Ganzes zu basteln, ist natürlich auch eine große Kunst. Wird das genügend gehört? Naja, also dieses Gebilde Mobilität in allen ihren Facetten ist immer weiter zu ändern. Das sieht man, wir haben das große Thema Infrastruktur in Deutschland, wo wir jetzt haben wir gerade in Dresden dieses schreckliche oder zum Glück ja ohne Menschenschaden abgegangene, aber Unglück mit der Brücke, das ist aber ein Riesenthema. Also wir haben immer bei solchen Themen Bedarf, auch etwas zu verändern, und deswegen müssen wir da auch die Stimme erheben und sagen, das sind die Bedürfnisse, und genau das ist ja auch unsere Aufgabe, das sind die Bedürfnisse, die da sind. Und wenn man sich das Gebilde insgesamt in Hamburg auch anguckt, kann man nicht sagen, dass wir nicht auch Probleme haben. Ja? Also wir sind in den Staurankings immer vorne mit dabei. Das ist ursächlich in den Autobahnen, aber ursächlich auch in diesem großen Infrastrukturaufgabe, die wir haben, aus den Baustellen resultieren. So, und das Thema ist schon mal auf jeden Fall schon mal da. Und jeder Stau verursacht Schäden für die Unternehmen, die betroffen sind. Die LKWs, die im Stau stehen, verursachen wirtschaftliche Schäden, und insgesamt haben wir auch einen volkswirtschaftlichen Schaden. Also muss die Aufgabe sein, möglichst wenig Stau zu haben. Und das bedarf einer guten Baustellenkoordination. Das ist zum Beispiel ein Thema, wo man auch immer dran arbeiten muss. Und wo man nicht sagen kann, da ist Hamburg jetzt auch ganz vorne mit dabei. Da wird viel getan. Aber unser Eindruck ist, dass gerade auch in den letzten Jahren das nicht nur nach oben gegangen ist. Ja, das ist immer eine Frage, wasch mir den Pelz, mach mir nicht nass. Ja, also ohne Bauen geht's nicht, ohne Instandhaltung von Infrastruktur geht's nicht. Aber ich muss natürlich diese Baustellen auch so organisieren, dass es möglichst wenig Auswirkungen hat. Also das ist zum Beispiel ein Riesenkonfliktfeld. Und du willst vielleicht auch nochmal auf das Konfliktfeld Fahrrad und Güterverkehr hin. Da können wir ja nochmal ein bisschen eingehen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, viele Beschäftigte fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit.
Und um dann möglicherweise einen Lastwagen nach Dresden zu fahren, um dort zum Baumaterial für diese Brücke, die jetzt zu reparieren sein wird, zu liefern.
Ganz genau, so ist es doch, weil du ja auch die Situation hast, wir haben ja ein Rückgrat, ja, der ÖPNV, das ist das große Rückgrat auch dafür, dass es ein Verkehrs in einer großen Metropole auch funktioniert, weil Hamburg ist, und für Hamburg gilt das insbesondere, wir sind eine Kaufmannsstadt, und die ist entwickelt worden mit relativ geringen Straßenprofilen, ja, anders als die großen Residenzstädte, da kann man auch zum Beispiel Berlin, die haben das da ziemlich gut, weil sie große Ein- und Ausfalltrassen haben, Da lassen sich locker, ich übertreibe jetzt ein bisschen, 8 Spuren und mehr organisieren. Und rechts und links habe ich auch nochmal 4 für den Fahrradverkehr. Und dann kommen immer noch keine Häuser, sondern erstmal Bäume. Ja, also so in Hamburg hast du gerade mal Platz für 2 Fahrradspuren und dann kommen die Bäume und dann kommen die Häuser. Und wenn ich jetzt sage, ich muss da jetzt auch Fahrradspuren einziehen, dann habe ich natürlich einen Platzkonflikt. So, der ist auf jeden Fall da. Und deswegen ist die Herausforderung, die Planer in Hamburg haben, natürlich eine größere als in manchen anderen Städten. Und dafür machen wir das insgesamt gut, aber nicht alles ist gut. Das muss man auch mal sagen. Ja? Also und wenn ich in dem Maße zum Beispiel sage, ich muss jetzt auf jeder Hauptverkehrsstraße eine Veloroute einrichten, die in ihrer maximalen Breite ist, dann würde ich da mal ein Fragezeichen rangeben. Es gibt nämlich noch Alternativen.
Die da wären und dazu vielleicht auch nochmal als Fahrradfahrer, gibt es auch Angenehmeres, als neben einem 40-Tonner mit so einem kleinen Strich getrennt lang zu radeln?
Ja, so, da hast du ja auch gleich diese Erkenntnisse, haben wir ja sozusagen auch mit angefangen zu sagen, diese holperigen Radwege über Baumwurzeln mit Steinen, Pflastersteinen verlegt in einer Geschwindigkeit, auch weil es eben aufwendig ist, das macht nicht so viel Sinn. Wir machen Fahrradstreifen an der Straße, das hat man ja auch vor einigen Jahren als neues Prinzip erhoben. Da gab es jetzt ja auch eine Abwandlung, dass man gesagt hat, wir müssen in einigen Bereichen dann eben auch sozusagen das auch nochmal baulich absetzen. Das kostet natürlich ein bisschen Platz. So.
Und, Richtung Protected Bike Lanes, also wird das, glaube ich, genannt dann.
Ne? Ja, genau. Und das ist natürlich auch durchaus vernünftig. Aber man muss halt auch immer mit dem Maß auch unterwegs sein. Und man kann irgendwie nicht sagen, ich mache jetzt hier eine 4-spurige Magistrale zugunsten von großen Bike Lanes, schränke ich die so ein, dass die Unternehmen und diejenigen, die den Individualverkehr nutzen, dann nur noch im Stau stehen. Also das ist also sozusagen diese wir müssen die erziehen. Also wenn wir anfangen, die Wirtschaft an der Stelle zu erziehen, dann fangen wir auch an, so ein bisschen an unserem Ast zu sägen, auf dem wir sitzen, weil Erreichbarkeit ist nach wie vor das A und O und Stau ist Gift für den Standort.
Ja. Und wenn man da in die Stadt guckt, dann gibt es ja diesen Platzkonflikt ganz, ganz deutlich. Ne? Einerseits gibt es Handwerksunternehmen und Lieferverkehre, die ja auch dazu kommen und die ja auch mehr werden, zum Beispiel was Lieferverkehre durch das veränderte Einkaufsverhalten der Leute. Und dafür scheint manchmal nicht so richtig an Platz gedacht zu sein. Ne? Das heißt also, häufig haben diese Lieferfahrzeuge und auch Handwerksunternehmen, auch vielleicht Stichwort Anwohnerparken, Schwierigkeiten, einen Platz für sich zu finden, der ja aber notwendig ist, um die Stadt am Laufen zu halten. Und da denke ich manchmal, VEK hat gesagt in unserem Ausschuss, Berufsverkehr vor Privatverkehr. Wir übersetzen mal die Regeln auf See, auf die Stadt. Ist natürlich schwierig, das 1:1 zu übersetzen. Aber ich sag mal, Räume zu schaffen für diese Verkehre, die ja notwendig sind und wichtig sind, die müssen ja mitgedacht werden. Und vielleicht kann man ja sogar drüber nachdenken, dass insbesondere wenn man eine intelligente Verkehrsführung datenbasiert nachdenkt, dass bestimmte Räume, Busspuren vielleicht Berufsverkehrsspuren werden könnten oder Parkräume, die zur Verfügung stehen, aber nur ab und zu genutzt werden, zum Beispiel durch Taxis oder durch Busse, dann anderweitig genutzt werden, wenn gerade eben kein Bus da ist. Das funktioniert natürlich nur, wenn das gut koordiniert ist und da fällt dann natürlich schnell KI und datenbasierte Verkehrsführung ein. Was sagst du dazu? Sind das Ideen, die uns vielleicht weiterführen oder ist das Kokolores?
Naja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist gut 10 Jahre her, dass wir gesagt haben, nutzt die Möglichkeiten der Digitalisierung, nutzt die Möglichkeiten der intelligenten Verkehrserfassung und Verkehrslenkung. Und da hat die Stadt damals gesagt, okay, das finden wir ein super Thema. Wir machen mal ein ITS, wir laden mal alle weltweit alle Verkehrsplaner ein und sprechen über solche Lösungen, die wir tun können. Da gibt es ja zum Beispiel das Thema Smala, also smarte Ladezonen, die sozusagen automatisch durch digitale Vorausbuchung auch freigehalten werden. Und das sind Themen, über die diskutieren wir jetzt seit nunmehr fast 10 Jahren, ja, aber wir kommen nicht so richtig voran. Und du hattest jetzt eben auch das Thema des Ladens und Liefern. Man glaubt es kaum, ja. Jede Straßenplanung, die Stadt macht, geht auch über die Schreibtische meiner Kollegen. Und wir sorgen auch ein Stück weit dafür, dass es ausreichend Ladezonen. Und das sieht man auch im Straßenraum, dass man viele Ladezonen hat. Aber wenn man dann mal genau guckt, als aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, was passiert auf diesen Ladezonen? Also gefühlt mehr als 50% wird da nicht geladen, sondern da stehen einfach Verkehrsteilnehmer drauf, die da parken. So, und das genau da greift jetzt zum Beispiel dieses Projekt Smala an. Und da haben wir jetzt eigentlich gar kein bauliches Problem mehr, sondern ein totales Überwachungsproblem und vielleicht auch ein Nutzungsproblem. Und dass man sagt, ich kann es buchen, aber es wird auch überwacht. Und sobald da jemand eben länger als die vereinbarte Zeit steht, die er vorher gebucht hat und die er mit seiner Berechtigung buchen kann, eben zum Laden, dann wird es eben auch, gibt's auch gleich ein Ticket. Ja, und dann funktioniert das, wenn ich da irgendwie solche Regelungen auch habe, an die sich dann auch alle halten und halten müssen. Heute ist es so, dass zum Beispiel der Getränke-LKW, der steht dann immer schön in der zweiten Reihe und die Ladebucht ist belegt. Und ein bekanntes Thema, wir kriegen es nicht in den Griff und ehrlich gesagt, ich weiß nicht warum. Ja, also alle, es gibt total viele Lösungen und wir müssen es einfach nur mal anpacken und einfach nur mal machen.
Ja, da ist also viel, viel Potenzial und man könnte ja sogar die, ich sag mal, Bestrafung, wenn das digital gebucht wird, auch automatisieren. Ne? Also da müsste Klar. man ja gar nicht, ne, also wenn dann das System merkt, okay, die Ladung ist jetzt eigentlich vorbei und da steht immer noch jemand, dann ja. Und man könnte doch auch, um da vielleicht einen Ausgleich zu schaffen, sagen, okay, nachts um 3 wird wahrscheinlich nichts geliefert, dann können für bestimmte Zeiten, ich weiß nicht, ob das organisatorisch funktioniert, dann vielleicht Privatleute, die in der Straße wohnen, dort den Raum nutzen sozusagen. Ja. Wenn dann morgens um x, 8 Uhr, keine Ahnung, wieder angezeigt wird, so Moment, jetzt ist es aber eine Ladezone, jetzt brauchen wir das für andere Verkehrsteilnehmer sozusagen.
Ja, also für die Frühaufsteher ist es eine super Sache. Bei Laden und Liefern ist es oftmals so, dass das morgens um 4 losgeht. Also muss man dann eben auch im Einzelfall sehen. Ja. Aber es gibt ja da auch Beispiele. Also jetzt gibt es ja große Einzelhandelsdiscounter, die ihre Parkplätze nachts für die Anwohner auch öffnen und sagen, muss dann aber, wenn wir den Laden aufmachen, muss es halt wieder weg sein. Ja. Das funktioniert, wenn man die Regeln sozusagen stark hat und auch jedem klar ist, ich muss dann auch wirklich weg sein, weil sonst kriege ich Stress. Dann glaube ich, dass solche Sachen funktionieren und ich glaube, das müssen wir einfach mal anpacken. Du hattest ja eben nochmal das Thema Doppelnutzung von Busspuren und so. Das finde ich auch richtig, dass man auch darüber, man könnte ja theoretisch auch mal drüber nachdenken, zu sagen, ich habe hier Einfallstraßen und Ausfallstraßen und ich nutze die Verkehrsrichtung und mache immer zur Rush-Hour rein, raus, jeweils da 2 Fahrspuren in die Rush-Hour-Richtung und nur eine in die andere Richtung. Das hatten wir auch mal Es ist relativ aufwendig und kommt eins dazu. Durch die Corona-Pandemie hat sich ja auch das Verkehrsverhalten geändert. Das heißt, das ist eigentlich vorteilhaft, ja, weil es sich verteilt mehr über den Tag. Die Leute haben gesplittete Arbeitstage. Teilweise arbeiten sie von zu Hause, fahren erst später ins Büro, kommen dann später wieder raus. Also da tut sich eine ganze Menge. Und das andere große Thema, um jetzt auch diese großen Verkehrslasten auch abzupuffern, ist eben auch das Thema, dass mehr in den Quartieren, also mehr Durchmischung. Und ja, da sind wir auch bei dem Thema Quartiersparken, was wichtiges ist und wo im Moment auch dran gearbeitet wird, dass eben Unternehmen und Bewohner gleichrangig, das ist nämlich heute nicht der Fall. Also heute ist der Unternehmer in einem gemischt genutzten Quartier mit seinem Standort ein Bittsteller und der Bewohner, der kriegt darf seine Autos alle parken, so viel er möchte. Das übertreibe ich jetzt hier gerade auch. Aber durchaus, also da ist eine Diskrepanz und daran müssen wir halt auch arbeiten, dass das anders wird.
Ja, ich denke, das ist ein heißes Thema und ich glaube, um nochmal einen Punkt zu machen, wenn man tatsächlich es versucht oder es schaffen sollte, die Verkehrsteilnehmer intelligent zu vernetzen. Also das heißt, in Zukunft wissen wir, wo viel Verkehr ist in Echtzeit. Das ist ja technisch, denke ich, kein Problem. Und dann können wir ja insgesamt auch Daten von Wirtschaftsverkehren und von öffentlichen Personennahverkehr und so weiter miteinander vernetzen, sodass sozusagen eine optimale Verkehrsplanung daraus entsteht und vor allem eine optimale Nutzung. Weil es hat ja auch, denke ich, jeder Interesse dran, dass sein Fahrzeug optimal durch den begrenzten Raum sich schlängelt. Und ich glaube, da ist einfach in der heutigen Zeit eine Menge Potenzial, was noch auf der Straße liegt, was dieses Thema angeht, oder?
Das stimmt. Aber wir alle kennen auch die Situation hier gerade nehmen wir mal das Beispiel Hamburger Westen an der A7, wenn da am Freitagnachmittag die Autobahn verstopft ist und die Google Maps-Nutzer beispielsweise ihr Navigationsgerät nutzen, dann sind auch die ganzen umliegenden Straßen verstopft, dann ist einfach die Hardware nicht mehr ausreichend. Und das ist natürlich ein Thema, an dem wir auch arbeiten müssen, dass wir also auch dafür Vorkehrungen haben müssen.
Ja. Siehst du denn beim Thema Quartiersparken da eine, ich sag mal, eine Entwicklung? Es gab ja eine Bundesratsinitiative aus Hamburg angestoßen, die jetzt, glaube ich, so ein bisschen zum Erliegen gekommen ist. Aber die Grundidee, aus dem Anwohnerparken Quartiersparken zu machen, liegt ja irgendwie nahe und finde ich auch total nachvollziehbar. Glaubst du, dass das kommt? Und ist es tatsächlich so, wie angekündigt, dass zumindest die Genehmigungen für das Parken von anliegenden Betrieben jetzt leichter ausgestellt werden, als das vor ein, zwei Jahren der Fall war? Da hat sich was getan, glaube ich.
Da hat sich auf jeden Fall was getan. Da haben wir sehr stark auch sozusagen lobbyiert und auch darauf hingewirkt, auch gemeinsam mit der Handwerkskammer haben wir da stark interveniert und gesagt, das kann es nicht sein, ja, dass ihr sozusagen in solchen gemischten Nutzenquartieren eben solche Unterschiede macht. Und das wurde erhört, weil dann auch irgendwann eingesehen wurde von seitens des Senates, ja, da ist was dran. Wir können nicht auf der einen Seite lebendige Quartiere wollen, in denen Unternehmen und Menschen wohnen und kurze Wege sind, und auf der anderen Seite eine entscheidende Gruppe dafür komplett benachteiligen. Und deswegen gibt es ja ein Moratorium, sozusagen, bei dem gesagt wir weisen jetzt erstmal keine weiteren Zonen aus, bis wir da eine zufriedenstellende Lösung gefunden haben. Das Problem ist, es ist die Straßenverkehrsordnung, Bundesgesetz. Ich brauche alle Bundesländer. Ich muss auch durch den Bundesrat damit kommen. Und das ist eben etwas, was nicht passiert ist bisher, dass wir sozusagen alle ausreichend die anderen Bundesländer überzeugt haben. Aber was man schon sagen kann, wir haben den Senat davon überzeugt, den Verkehrssenator, hier auch eine andere Lösung auch zu finden. Und das ist im ersten Anlauf im Frühjahr nicht geklappt bei der Novelle der Straßenverkehrsordnung, aber das wird daran wird jetzt weitergearbeitet, und da arbeiten wir auch mit dran. Ja. Am Ende hast du natürlich trotzdem die Situation, dass gerade in diesen gemisch genutzten Quartieren der Parkraum begrenzt ist. Ja, und was jetzt schon mal gut ist, durch die Parkraumbewirtschaftung, dass viele, die ihr Auto eigentlich gar nicht dort abstellen müssen, das auch nicht mehr tun, weil eben diese ganzen Autoleichen, die alle vier Wochen mal bewegt werden und vielleicht wie das 10. Auto, die sind halt nicht mehr da, ja, weil ich natürlich jetzt auch ein Stück weit eine Gebühr dafür auch zahle. Und deswegen schon mal gut. Aber auf der anderen Seite wird es am Ende auch nicht reichen, und ich muss das Thema Ruhen im Verkehr wirklich Quartier pro Quartier betrachten und im Zweifel auch mal drüber nachdenken, eine Quartiersgarage zu bauen und zu sagen, ich nehme die Autos mal von der Straße runter, schaffe auch Lebensqualität im Straßenraum ein Stück weit damit, Raum für andere Aktivitäten, aber erhalte trotzdem die Erreichbarkeit. Das ist auch ein Schlüssel, daran wird nicht gearbeitet, und da sind wir schon der Meinung, dass man dieses gute Instrument, was in den 80er Jahren mal erfunden wurde und wo es auch einige gute Beispiele in Hamburg gibt, mal wieder auspackt und die eine oder andere Quartiersgarage schafft.
Das heißt, insgesamt die Quartiersentwicklung mit der Mobilität zu verknüpfen als Strategie sozusagen ist wichtig, und dann eben auch bei der Planung, ich sag mal Oberbillwerder als Stichwort, bei der Planung neuer Quartiere gleich mit zu berücksichtigen. Das wäre sicherlich eine Strategie, um einfach mal per se das Mobilitätsbedürfnis zu reduzieren, oder eben auch mit Quartiersgaragen. Das ist ja ein Mittel sozusagen, um das zu erreichen. Und das, wie siehst du da die Chancen auch? Ich glaube, in Bergedorf passiert da eine ganze Menge, dass man also bestehende Quartiere so weiterentwickelt, dass diese Verknüpfung stattfindet besser.
Also die Chancen sind eigentlich gut, wenn man sozusagen gewillt ist, das zu tun. Ich muss natürlich auch ein Stück weit investieren und muss vielleicht auch mal an so einer Stelle wie einer Quartiersgarage in einem bestehenden Quartier ein Stück weit auch in Vorleistung gehen und sagen, okay, ich gebe da mal ein Grundstück, was ich als Stadt vielleicht gerade habe, oder mache da auch eine Anschubfinanzierung an der Stelle und sorge dann dafür, dass sowas am Ende auch sich wirtschaftlich rechnet, ja, und finde einen geeigneten Ort. Und ich glaube, das ist nicht immer einfach, aber wenn der Wille besteht, sowas zu tun, dann gibt's auch Lösungen. Und es gibt ja selbst in dichten Quartieren gibt's viele Grundstücke, wo man sagen kann, hier, da könnt ihr auch stapeln. Ja, also für mich ist da immer ein tolles Beispiel, mittlerweile auch über 10 Jahre alt, Barmbecker Straße, war mal ein Supermarkt, ja, und dann hat man gesagt, ich überbaue diese Fläche, mach unten wirklich auch eine Ebene für Parken und Einzelhandel und setz obendrauf ein Quartier, wo die Gärten sozusagen in der +2, +3-Ebene sind, die erdgeschossige Nutzung gefühlt, ja, von den Anwohnern, hab komplette Ruhe, hab das komplette Straße abgestellt, hab tolle Innenhöfe, hab eine super Lebensqualität, aber hab auch eine sehr intensive bauliche Nutzung und schaffe eben sowas wie Parken dann eben auf der Straßenebene auch mal. Ja? Also Das kannst du jetzt nicht pauschalisieren, aber gerade bei diesem Thema der magistralen Entwicklung, die die Stadtentwicklungsbehörde ausgerufen hat, muss man solche Konzepte wirklich ganz verstärkt auch einsetzen. Sonst wird das da nicht funktionieren, dass ich mehr Bebauung direkt an die großen Straßen setze und damit am Ende ja auch Konflikte schaffe, die ich nur durch intelligente Lösungen
Das heißt, da ist auch noch Luft nach oben, so intelligente oder innovative Lösungen zu suchen, wie das, was du gerade beschrieben hast.
Total. Und wir sind da ein bisschen am Anfang unseres Gesprächs, wo du sagst, ja, gibt es da eigentlich eine Offenheit, gibt es da eigentlich Konflikte? Also ich fordere dann schon auch mal eine Offenheit ein, ja, dass man wirklich sagt, wir legen mal die unterschiedlichen Bedürfnisse zueinander und sagen nicht nur, ja, Hamburg war 30 Jahre, 40, 50 Jahre eine Autostadt und jetzt ist es eine Fahrradstadt und jetzt gibt es Vorrang fürs Fahrrad. Ja, dann macht man ja genau den gleichen Fehler, den man damals bei der Autostadt gemacht hat. Ja, also das heißt, wir müssen jetzt, da sind wir ja weiter. Ja, wir haben digitales, vernetztes Denken, wir haben eine riesen Schwarmintelligenz. Lass uns die doch bitte nutzen und versuchen, die verschiedenen Bedürfnisse eben auch abzubilden, eben mit intelligenten Konzepten. Und da sehe ich schon riesen Luft nach oben noch. Ja.
Mit einer Technologieoffenheit, ne? Dass man sagt, wir wollen den Verkehr möglichst optimal abbilden und alle Verkehrsträger können dabei eine Rolle spielen und müssen miteinander vernetzt werden. Das riecht nach neuen auch Chancen für Unternehmen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wie siehst du das? Ist schon, sagen wir mal, die Mobilitätsentwicklung, wenn man nicht von Wende mehr sprechen möchte, auch eine Chance für Unternehmen, gerade auch in Hamburg, die hier Mobilitätskonzepte entwickeln und um eben sozusagen die Stadt in Bewegung zu halten und gleichzeitig gewirtschaftlich erfolgreich zu sein oder zu werden im Startup-Bereich?
Ja, klar, also wir sind ja zwar nicht der Automotive-Standort, aber wir haben auch Automotive und haben viele Unternehmen, die sozusagen auch Konzepte, digitale und weiter entwickeln. Wir haben aber auch Hardware, ja, wir haben ein Mercedes-Werk in Hausbruch, ja. Und die bauen die Elektrostränge für die Elektro-PKWs. Und das ist natürlich eine Riesenchance, wenn ich in diesem Segment auch unterwegs bin. Und da sind Chancen. Wir haben das große Thema, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, Hafen, Digitalisierung, Automatisierung im Hafen. Da wird viel Know-how, was beispielsweise bei der Automatisierung des Umschlags entsteht, was auch für den Verkehr zu nutzen ist. Wir haben das ganze Thema dieser ganzen Vorfeldgeschichten, dass LKWs eben auch zu gewissen Zeiten erst ankommen, wenn sie auch wirklich abgeladen werden können. Dass ich ein Zeitfenster mir buche, in dem ich irgendwie auch nicht so viel Verkehr habe und so weiter. Da machen wir viel, viel Erfahrung und das kann man natürlich auch auf den Stadtverkehr übertragen, wenn ich diese Offenheit auch habe. Und lass mich vielleicht noch ein Wort sagen zu diesem Konflikt der Mobilität, die rückt ja auch zusammen. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie dran denke, Fahrräder mit Akkumotoren, E-Motoren und ich habe auf der anderen Seite Autos, die zwar gefühlt alle größer werden, aber wo es ja auch wieder eine Bewegung geben wird, die ein Stück weit für die Stadt auch kleiner zu machen, weniger Masse, brauche ich weniger Leistung, brauche ich weniger Platz. Dann rücken ja Autos und Fahrräder eigentlich auch ein Stück weit zusammen. Und da gibt es ja irgendwann kein Argument mehr, dass derjenige vielleicht, der tritt dabei und einen Akkumotor hat, so viel besser behandelt wird als derjenige, der sagt, also es reicht mir, wenn ich dreimal die Woche zum Sport gehe und mein Akkumotor das mein Gefährt ganz voranbringt. Also da wird es ja auch, gibt es eine Bewegung, die einen zueinander geht. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, da einen Verkehrsweg zu verteufeln. Und auch diejenigen, die mit dem Fahrrad viel fahren, sind ja meistens, haben ja auch eine höhere Affinität zu laden und liefern durch Paket- und Kurierdienste. Ja, und die müssen eben auch ankommen. Also das ist so vielschichtig, dass wir einfach auch gucken müssen, lass uns im Baulichen gucken, lass uns die Konzepte optimieren, aber lass uns nicht irgendwie gegeneinander aufwiegeln. Denn jeder Mensch selbst ist ja mal Fußgänger, mal Fahrradfahrer und Autofahrer und nutzt den ÖPNV, über den wir natürlich auch noch eine ganze Menge sagen können, wenn wir noch Zeit haben.
Richtig. Wir haben noch Zeit, kein Problem. Wir können ja mal einen Schritt weitergehen auf die großen Infrastrukturprojekte. Du hattest vorhin die A7 schon mal angesprochen, auch die Baustellenkoordination. Wir haben ja in Hamburg wirklich auch ganz akut große Infrastrukturprojekte, zum Beispiel die Überdeckelung der A7 und die gleichzeitige Erweiterung, dann auch das entsprechende Projekt südlich des Elbtunnels. Wir haben die Köhlbrandbrücke auf der Ur, die ja auch extrem wichtig ist für den Wirtschaftsverkehr im Hafen und den Verkehr in der gesamten Stadt. Wir haben auch, haben wir von Herrn Tjax gehört, eine ganze Menge Instandhaltungsmaßnahmen, was ja, sagen wir mal, die Köhlbrandbrücke im Prinzip auch ist. Auch wenn es einen Ersatzbau gibt, ist es ja eigentlich nur ein Ersatzbau. Dasselbe bei den Elbbrücken. Da klang es so ein bisschen so, dass der Fokus auf dem Erhalt der aktuellen Infrastruktur liegt. Wir haben aber natürlich auch schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten geplante Projekte, die als wichtig erachtet werden, wie die A26, die A20, die Fehmarn-Belt-Querung als riesengroßes Projekt, auch, glaube ich, mit einer großen Auswirkung in Richtung Hafen. Und dann in der Stadt natürlich U5, S4, S6 und so weiter, eine ganze Menge Verbindungsbahnen, Entlastungstunnel, so langsam kann ich dieses Wort sagen, Verlegung des Bahnhofs Altona nach Diepseig. Also es gibt ja riesengroße Infrastrukturprojekte, die ja, glaube ich, auch, sagen wir mal, per se gut und wichtig für die Stadt sind. Haben wir da die richtige Priorisierung? Kommen wir da voran? Ist es richtig zu sagen, wir wollen erstmal die vorhandene Infrastruktur erhalten, oder müssen wir eigentlich mehr wollen als Mobilitätshauptstadt? Du sagtest Deutschlands, viele sagen ja auch Nordeuropa, können wir vielleicht auch noch mit einbeziehen, gerade wenn wir jetzt über Fehmarn-Belt sprechen, rücken wir ja viel näher an Dänemark und Schweden. Insofern ist ja viel geboten und viele große Projekte, die wichtig sind. Wie schätzt du das ein?
Naja, also es ist schon so, dass wir an den wirklich großen Projekten auch wirklich, das würde ich sagen, es passiert viel, ja. Wir haben viele und auch zum Gutteil auch die richtigen Projekte, ja. Es gibt, ich würde da sagen, gibt es ein paar Ergänzungen, die man vornehmen könnte. Das ist ohne Frage der Fall. Und wenn du zum Beispiel sagst, A7-Deckel, ja, das ist für mich das Beispiel, und deswegen haben wir das ja als Kammer auch so supportet, dass es dann auch irgendwann vergisst man, weil es eben auch seit 2004, also 20 Jahre lobbyiert wurde, jetzt ist es da, ja, das ist natürlich schon toll, aber da, also man sieht also einmal an so einem Beispiel, ich kann eine ganze Menge tun, um die Auswirkungen des Verkehrs auf die Lebensqualität zu minimieren oder letztendlich sogar hier auch umzukehren, weil es wird ja auf der Autobahn wird ein Park geschaffen, der vorher nicht da war in der Form, eine riesen Grünverbindung, und gleichzeitig ist der Lärm weg und unten drunter wird aber die Autobahn ausgebaut. Also da sind wir bei Win-Win-Win-Win, ja.
Das ist tolles Projekt, würde ich auch
super,
sagen.
Super, super Projekt. Aber gut, und es ist auch vergleichsweise schnell umgesetzt, wobei 20 Jahre dann eben auch eine Zeit ist. Und da sind wir vielleicht bei dem eigentlichen Problem. Also wir gehen zwar an den richtigen Themen, sind wir dabei. Ja, wir wissen, dass wir eine Kölbrandbrücke ersetzen müssen, aber machen es halt viel zu langsam. Ja, wir haben jetzt mittlerweile Sperrung der Brücke, und du siehst ja auch, was passieren kann bei Beton, und die besteht ja auch zum Teil aus Beton. Das knickt, kannst du nicht vorausberechnen, auch wenn man hier die beste überwachte Brücke hat. Und irgendwann ist sie halt mal, bricht es halt mal ein. Ja, das heißt, wenn ich das dann schon feststelle, muss ich auch schnell planen und das auch schnell umsetzen. Das ist ja beim Beispiel der Kölbrandbrücke ein Beispiel, wo es eben viel, viel, viel zu lange dauert. Und am Ende wird so eine Brücke dann auch teilweise über Wochenenden und auch länger gesperrt und behindert die wirtschaftliche Entwicklung hier den Hafen, der Motor eigentlich auch ist. Und ich glaube, das ist das große Problem. Auch die U5 ist ja völlig richtig, aber in welcher Geschwindigkeit bauen wir sie denn? Ja, also der ÖPNV ist das ein Rückgrat der Klimawende, weil wir versuchen müssen, viel zu elektrifizieren, wenig Ressourceneinsatz am Ende auch zu haben. Aber wir brauchen irgendwie 30 Jahre, um sie zu bauen. Und ich frage mich dann schon, warum kriegt das Frankreich besser hin als Hamburg, ja? Also ich weiß nicht, ich muss jetzt ein bisschen lügen, aber in Paris bauen sie deutlich mehr als 10 Kilometer U-Bahn jedes. Also ich glaube 15 bis 20 habe ich gehört, habe es jetzt noch nicht überprüft. Und in Hamburg sind es 700 Meter pro Jahr, ja? Also da muss man dann schnell auch mal die Frage stellen, sind wir da eigentlich schnell genug unterwegs? Weil wir ja auch auf die Gegenseite der Medaille eben auch haben. Wenn man hier im Straßenraum dann aufbuddelt und Gebiete für 2-3 Jahre lahmlegt, dann ist da am Rande kein Einzelhandel mehr. Da sind da keine Nutzungen mehr, die wirtschaftlich abhängig sind. Und schon die Frage, geht's nicht auch schneller? Und was machen die Franzosen so viel besser als die Hamburger? So viel schlauer sind sie jedenfalls nicht. Ja, also sind effektiver, effizienter vielleicht, aber man könnte ja vielleicht auch von den Nachbarn mal lernen. Ja. Oder von unseren Vorfahren. Die haben es ja auch viel schneller hingekriegt. Ja?
Genau, ist da Bürokratie, zu lange Planungswege? Was ist da das Hauptproblem? Gut, Genehmigungsprozesse sind lang, wird immer diskutiert. Hat ja auch die Bundesregierung, glaube ich, ins Wahlprogramm geschrieben. Habe ich jetzt noch nicht so in der Umsetzung. Dauert das vielleicht auch noch einen Moment, aber ich habe noch nicht den Eindruck, dass wir viel schneller geworden sind.
Ja, es gibt ja ein paar Beispiele, wo es eben dann auch schnell, nehmen wir mal die LNG-Terminals, die sind richtig schnell geplant, richtig schnell gebaut worden. Also wenn man will, dann geht es, ja. Und wir haben ja gerade Olympische Spiele gehabt, 2024, das wären ja unsere Spiele gewesen. Und ja. Da in der Vorplanung, als wir noch gut am Drücker waren, hat man auch gesehen, was eigentlich möglich wäre, wenn alle sich an einen Tisch setzen, alle Behörden sich an einen Tisch setzen und alle wollen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Man muss es wollen Und dann muss man den Weg finden und dann kann man das auch umsetzen. Also das ist ja kein Hexenwerk. Aber heute ist es so, dass das Planen irgendwie dreimal so lang dauert wie das Bauen. Und da muss man eigentlich auch zu anderen Prozessen kommen. Und natürlich kann man auch Gesetze anpassen, aber man muss aber einfach auch mal sehen, wie kriege ich es jetzt schnell hin. Und Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz der Bundesregierung ist vernünftig, aber ich muss es dann eben auch wirklich einsetzen und muss es auch wirklich tun. Und klar, die Gesetzeslage ist komplexer, bildet ja auch die komplexe Wirklichkeit ab. Ist ja auch super, dass wir eine gute Umweltschutzgesetzgebung haben und da auch ausreichend Ausgleich erfolgt. Aber ich frage mich manchmal, warum machen wir es nicht schneller? Also das ist einfach ein Punkt. Und irgendwann muss man auch mal einen Deckel drauf machen und vielleicht sagen, jetzt darf auch nicht der 25. noch klagen. Und wenn er klagt, dann wird das schnell behandelt. Und dann weil das ist das A und O am Ende. Ja. Und das ist übrigens auch, vielleicht letzter Satz, ist ja auch so, dass wir durch dieses kostenstabile Bauen, was wir in Hamburg betreiben, jedes Projekt jedes Jahr um 5% teurer wird. Das ist länger dauert. Und das ist natürlich auch eine Misere. Ja. Also wir müssen auch diesen Kreislauf durchbrechen und die wirklich wichtigen Projekte einfach gut und zügig. Und das ist der Punkt eigentlich, der mir fehlt. Und dann ein bisschen manchmal die Weitsicht. Ja. A7-Deckel, warum untertunneln wir nicht die Willy-Brandt-Straße, um diese Barriere zu überwinden? Oder warum diskutieren wir das Projekt nicht mal ein bisschen intensiver mal als ein Beispiel? Weil da gibt es noch so viel und es sind gerade immer diese Projekte, die Metropolen nach vorne bringen.
Ja. Also da mutiger sein, mehr zusammen ist dein Appell und wir müssen einfach schneller werden, ne? Weil also die lange Planung kostet ja auch Geld, also selber schon, und wenn dann hinten raus die Baukosten steigen, dann sehen wir ja, was davon kommt. Beispiel beim Fehmarn-Belt habe ich gelesen, das ist ja auch, ne, wenn du sagst, man guckt mal über die Landesgrenzen, nach Dänemark würde man da ja mal gucken, gab es glaube ich für dieses Infrastrukturprojekt 40 Einlassungen aus der Bevölkerung, von denen glaube ich 30 gesagt haben, super Sache. Und auf deutscher Seite, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, 16.000 oder so. Also jedenfalls eine unglaublich hohe Zahl. Es ist ja dasselbe Projekt und vermutlich werden beide Seiten gleichartig profitieren. Also irgendwas kann natürlich auch eine Haltungsfrage, hast du ja auch gesagt, vielleicht muss man auch wollen und das auch gut verkaufen, so ein Projekt. Aber da ist, glaube ich, auch eine ganze Menge Luft noch drin, ne? Dass man einfach schneller plant. Und ich frage mich auch manchmal bei diesen ganzen Genehmigungsprozessen, das geht ja dann auch im Kleinen. Ne? Wir sehen das aus der Wirtschaft, wenn jemand eine Lagerhalle bauen will, dann dauert das ewig, bis das genehmigt wird. Im Wohnungsbau sieht man das ähnlich. Vielleicht müssen wir zu einem Systemwechsel kommen, dass man sagt, so ein Standardprojekt, wo eine Fachperson, eine Architektin oder ein Architekt das geplant hat, brauchen wir da eigentlich noch ein Genehmigungsverfahren oder macht es vielleicht mehr Sinn, wenn wir ab und zu mal gucken, ob die das tatsächlich, weil die Planung ist das eine. Das Gebäude, was steht, muss ja dann auch noch gebaut werden. Und wenn das schlecht gebaut wird, aufgrund von einem super tollen Plan, dann fällt das vielleicht trotzdem zusammen. Also vielleicht müssen wir da mal einen Systemwechsel hinbekommen, dass wir sagen, manche Sachen, die standardmäßig sind, Windkraftanlagen, keine Ahnung, die werden einfach gebaut mit entsprechenden Rahmenbedingungen, die wir ja haben. Hast du ja gesagt, komplexe Regeln, daran mangelt es nicht. Vielleicht so, ne, dass man eben auch sagt, wir vertrauen den Fachleuten, die sich damit beschäftigt haben, und dann starten wir mal und beschleunigen so unsere ganzen Projekte, Genehmigungsverfahren im Bereich der Verkehrsinfrastruktur und vielleicht auch darüber hinaus.
Ja, also das ist ein großer Punkt und da gibt es richtig viel Luft, dass man wirklich auch die Diskussion auch mit den Ingenieuren und den Prüfingenieuren mal führt. Was kann man da eigentlich verbessern? Und ist es wirklich so sinnvoll, dass das, was sie sowieso schon Stempel drauf gemacht haben, nochmal von jemandem geprüft wird, der sich wieder einarbeiten muss und so weiter? Natürlich, doppeltes Netz und doppelter Boden ist immer gut, aber das muss dann eben auch sinnvoll sein. Und da gibt es wirklich, wirklich Luft nach oben an der Stelle. Ja, und das andere ist das Mentalitätsthema. Ich weiß gar nicht, warum die Dänen so viel anders sind als die Deutschen. Sind sie auch, glaube ich, gar nicht, also zumindest die Norddeutschen. Aber es läuft komplett anders. Und also da ist ja dieses, der Fehmarn-Belt-Tunnel ist ja für deutsche Seite ein Desaster. Ja, wir haben ja immer noch keinen Planfeststellungsbeschluss für den Fehmarnsund. Ja, und wir werden am Ende 2029 wird der Tunnel fertig sein, glaube ich. Und dann stehen die ganzen dänischen LKWs und die ganzen Dänen und sind auf Fehmarn und müssen über den Feldweg fahren. Ja, und vielleicht müssen wir dann wieder, weil die Brücke nicht mehr hält, müssen wir dann wie die alte Fähre da, Großbrode-Fähre oder so wieder aktivieren. Also das ist das schon auch hanebüchen, was da gerade passiert und zeigt einfach auch, dass wir so nicht weitermachen können. Ja? Und du sagst es mit den Einwendungen. Es ist auch eine Haltung vielleicht ein Stück weit der Menschen zu sagen, hier Verkehr ist was Schlechtes. Und in Dänemark sagen die, ja, wir sind ein kleines Land, wir müssen zusammenarbeiten mit unseren großen Nachbarn und mit unserem großen Nachbarn im Süden. Und die Erreichbarkeit dahin ist das A und O. Und nur so kommen wir hier weiter. Und es ist ja auch nicht so, dass es dort keine ökologische Gesetzgebung gibt und ökologische Belange irgendwie vernachlässigt werden, sondern lass uns lernen von den Dänen. In Bezug auf Fehmarn Bält, vielleicht nochmal ein Punkt. Wir denken ja diese Infrastrukturprojekte auch immer nur, es ist ein Verkehrsweg, der neu da ist, ja. Aber die Chancen, die sich dadurch öffnen, die wirtschaftlichen Chancen, die Chancen für die Menschen, ja, dass sie irgendwie, dass man vielleicht am Freitagabend mal das Nachtleben von Kopenhagen oder auch am nächsten Tag die Museen hat und mal ganz schnell da ist, das ist ja auch für die Menschen ein Riesenwert. Und wir wachsen zusammen, wir haben einen riesen Arbeitslebensmarkt, die Lebensqualität steigt insgesamt und dann immer nur zu sagen, wir haben ja die negativen Auswirkungen. Also das greifen wir einfach zu kurz. Also wir jammern das einfach auch zu viel. Und ja, wir brauchen da auch Politiker, die das aufnehmen und die Menschen auch nochmal drin bekräftigen und sagen, hey, das ist so viel Gutes, was da drin steckt. Im Ende viel, viel mehr Gutes als Schlechtes. Unterstützt das doch und mach mal eine unterstützende Einwendung und nicht irgendwie eine von den 16.000, die glauben irgendwie, dass da die Radieschen dann nicht mehr wachsen, wenn daneben drei Autos mehr fahren.
Ja. Das ist einfach besser zu erklären. Man kann ja auch sagen, das ist das Infrastrukturprojekt, das werden wir machen. Und jetzt versuchen wir mit der Bevölkerung gemeinsam einen Weg zu finden, wie wir es ideal umsetzen.
Ja.
So, ne? Dass man dieses Gemeinschaftliche dann, weil das sieht man ja bei vielen Projekten, am Ende werden sie realisiert, viel später und viel teurer als zunächst geplant. Und das viel später und viel teurer können wir uns ja eigentlich sparen in jeder Hinsicht und einfach von vornherein sagen, es ist nicht die Frage, ob wir das machen, sondern wie. Und dann daraus ergibt sich ja eine ganz andere Haltung zu der Sache und vielleicht auch eine ganz andere Einbindung. Ne? Höre ich immer wieder auch aus Projekten zur erneuerbare Energien, wenn man die Menschen, die das betrifft, mit einbezieht in die Projekte von Anfang an und das positiv verkauft und diskutiert, dann findet man auch gute Lösungen und vielleicht auch ein Grundeinverständnis mit den Maßnahmen, die dann stattfinden.
Genau.
Das ist, ne, das hast du eben auf der dänischen Seite gesagt. Offensichtlich ist bei denen klar zumindest, warum auch immer es klar ist, das ist gut für uns, das machen wir. Und das ist anscheinend auf der anderen Seite leider noch nicht
so. Ja, und es ist ja nicht so, dass sie sich das ausgedacht haben. Ja, die haben ja riesen Erfahrungen, die wissen ja, was es heißt, wenn ich Brückenverbindungen baue und Tunnelverbindungen baue. Öresund und der große Belt zeigen denen, was an wirtschaftlicher Entwicklung durch diese Projekte eben auch ist. Und da muss man auch mal eins sagen, wenn ich so ein Projekt verzögere und auf Jahre und Jahrzehnte verzögere ich auch den Nutzen, den ich davon habe.
Ja. Also, und verlängere das Leiden sozusagen.
Ja, so ist es. Ja.
Und dazu verbinden, ich meine, das liegt ja auf der Hand, Kopenhagen, Malmö, diese Achse, das ist... Das wäre für die wirtschaftliche Entwicklung der Gesamtregion, inklusive natürlich Hamburg als Zentrum, als südliches Zentrum, unheimlich wichtig.
Ja, und das ist vielleicht nochmal ein Punkt. Wir müssen einfach den Nutzen von Verkehrsinfrastruktur nochmal vielleicht viel, viel stärker in den Vordergrund stellen, in die Diskussion auch stellen. Das versuchen wir als Kammern ja. Wir haben ja mit dem FBC da auch eine große gemeinsame Organisation, die mit den Dänen auch operiert. Wir haben da ist ja Wirtschaft weiter als Politik, habe ich manchmal das Gefühl. Wir haben ja einen riesen Austausch intensiv und überlegen, wie kann man das machen? Wie kann man diese Chancen noch stärker auch nutzen? Aber wie gesagt, da ist noch viel Luft nach oben insgesamt.
Ja, auch einfach miteinander zu sprechen. Die vielleicht nochmal in die Zukunft geblickt. Eure die Kammerstrategie heißt Hamburg 2040. Was siehst du denn für Innovationen auf uns zukommen? Ein Stichwort vielleicht führerlose Transportsysteme. Das hat ja eine Implikation in Richtung des Hafens, auch der Effizienzsteigerung der Containerterminals zum Beispiel ist da vielleicht was drin. Führerlose Schiffe, die U5 wird ja dann führerlos fahren, aber eben auch im Stadtverkehr. Lastwagen auf der Autobahn, aber eben auch Fahrzeuge innerhalb der Stadt. Hat das ein großes Potenzial? Siehst du andere Innovationen, die uns vielleicht auch Entwicklungsschritte bescheren in der Zukunft, die die ganze Situation verbessern?
Also das ganze Thema Automatisierung der Verkehre oder Digitalisierung, das hat noch ein Riesenpotenzial. Aber nicht umsonst ist Hamburg da ja auch führend. Wir haben ja diesen Versuch in Winterhude von Moja. Da sind ja, fahren ja die autonomen Shuttles jetzt rum. Und da gibt es ja auch einen festen Zeitplan, dass Moja sagt, wir werden auch diesen ganzen Betrieb sukzessive in komplett sozusagen autonomes Fahren auch umorganisieren. Da sind wir ja richtig weit. Und auch wenn jetzt hier schon seit einigen Jahren in San Francisco da die mit Waymo und Co. da auch wirklich autonome Taxis fahren, sind wir hier wieder mal einen Schritt weiter, Moja gerade diese ganze Erfahrung auch sammelt beim Ride-Pooling, also sozusagen eben Fahrten miteinander zu verknüpfen und eben mehrere Menschen mit unterschiedlichen Zielen in den Gefäßen reinzubringen. Und das ist natürlich nach wie vor ein Riesenthema, was richtig gut vorangeht, wo man vielleicht auch dachte, geht noch schneller, aber ich glaube, es ist allen mal klar geworden, wie groß die Herausforderung ist, aber es gibt bestimmt gar keinen Zweifel mehr, dass es kommt, ja.
So, ja. Und das ermöglicht ja auch die Erreichbarkeit von dann wahrscheinlich von außen liegenden Bezirken, die vielleicht nicht so gut mit Schnellbahnen und Buslinien versorgt werden können.
Ne? Ja, genau. Aber heute ist ja so ein System wie Moja nicht wirtschaftlich in Bereichen, wo eben nicht die Grundauslastung nicht gegeben ist. Aber wenn ich natürlich komplett autonom fahre und eben der Fahrer nicht immer wieder nach seiner Schicht und in seinen Arbeitszeiten gesetzt und so weiter zurückfahren muss, sondern ich habe ein Shuttle, was einfach fröhlich Tag und Nacht darum gurken kann und vielleicht ab und an mal aufgeladen werden muss, dann habe ich natürlich auch einen ganz anderen wirtschaftlichen Raum, den ich erreichen kann. Und dann bin ich auch wahrscheinlich irgendwann in solchen ländlichen Bereichen und kann da auch die Mobilität auch durchaus ein gutes Stück verändern. So, und eine ähnliche Entwicklung wird sicherlich auch auf den Güterverkehr zukommen. Wir haben da ja auch einen riesen Fachkräftemangel bei den Fahrern und da werden wir uns sicherlich auch nochmal ein gutes Stück auch umstellen müssen. Und ja, neben diesen ganzen Digitalisierungsthemen ist natürlich das Thema der Elektrifizierung der Verkehre das Große. Weil wir haben ja, also die Klimawende wird durch Elektrifizierung vorangetrieben. Und wir haben das Thema, dass Speicherung immer zu Verlusten führt, aus physikalischen Gründen. Wasserstoff 1:6, ja, muss 6-fach Energie ersetzen für einen Teil, was ich nachher am Ende wieder abrufen kann. Ja, ist natürlich gut, wenn ich die Elektrizität, die erzeugt wird, auch direkt auch nutzen kann, ja, und vielleicht noch einen kleinen Zwischenspeicher, aber auf jeden Fall direkt auch nutzen kann. Und da habe ich wenig Verständnis, dass man jetzt zum Beispiel diesen Feldversuch, der sehr erfolgreich eigentlich läuft, nur nicht so groß skaliert wurde, in Rheinfeld-Lübeck, ja, die Autobahnelektrifizierung, dass man das jetzt einfach so mir nichts, dir nichts einstampft, und sagt, ja, als Bund haben wir kein Geld mehr, als Land wollen wir es weitermachen. Ist aber eigentlich ein guter Versuch und wir können ja weiter, es gibt weitere Möglichkeiten, das auch im Norden einzusetzen und wir lassen es jetzt einfach mal. Also das ist nicht Zukunft, das ist eher 2000, zurück in die 2000er als in die 2040er. So, und das solche Themen müssen wir einfach vorantreiben und das große Feld. Oder was kann der Hafen tun als Ausgangspunkt für logistische Verkehre? In Bezug auf die Elektrifizierung, also Stichwort werden auch Ladeinfrastruktur, also das Henne-Ei-Prinzip, das müssen wir da überwinden und müssen einfach im großen Stile auch Ladeinfrastruktur schaffen. Und und wenn wir das tun, dann wird es auch für die Unternehmen wirtschaftlich und dann ziehen die auch mit. Also die Bereitschaft in der Unternehmerschaft, das brauche ich ja dir nicht sagen, ist ja riesig, ja, dass sich an diesem Thema zu engagieren, wenn man dann weiß, wie. So, und das wird die Diskussion der nächsten Jahre sein.
Und die Rahmenbedingungen dann da sind, ne?
Ja. Genau.
Und die vielleicht auch konstant.
Und deswegen sagen wir auch, wir müssen klimaneutral werden und wir können es auch, wenn wir gleichzeitig damit die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Das ist eine riesen Challenge, wo man sagen kann, okay, keiner weiß auch nicht genau, wie es am Ende ausgeht, aber wenn wir es nicht erst versuchen, dann schaffen wir es auch nicht.
Und die entsprechende OECD-Studie hat das ja auch gezeigt, dass das mit der Wirtschaft klappen kann, wenn bestimmte Rahmenparameter eingehalten werden.
Genau, die haben ja in verschiedenen Sektoren gezeigt, auf welchen Pfade muss ich mich begeben, aber sie haben vor allen Dingen auch rausgearbeitet. Der First-Mover-Effekt ist da auch der entscheidende, weil damit kann ich auch neue Geschäftsfelder erschließen oder meine Geschäftsmodelle rechtzeitig transformieren und zu Marktführer werden. Und das ist der Punkt. Also ähnlich wie bei der Infrastruktur. Ich muss schnell handeln, ich muss gezielt handeln. Aber natürlich, und das ist ein anderer Teil der Wahrheit, der Rahmen, den Politik, der ordnungspolitische Rahmen muss natürlich auch stimmen und der Anreizrahmen.
Ja. Und bei den langen Zeiten, über die wir sprechen, eben richtiger Rahmen und dann muss der auch eine Zeit lang durchgehalten werden. Ne? Nicht, dass dann
Verlässlichkeit ist auch eine
Verlässlichkeit große Rolle. Ist dann entscheidend, weil die Investitionen sind ja häufig langfristig, gerade in der Schifffahrt beispielsweise oder auch im Hafen, wenn die Infrastruktur
Ja, aber auch in der Schifffahrt siehst du ja auch irgendwie, da gehen die Reedereien gehen voran und investieren in klimafreundliche Antriebe. Und das ist den Menschen eben auch in den Unternehmen ja überhaupt nicht egal, was mit dieser Welt passiert, sondern das ist ja auch letztendlich unsere wirtschaftliche Grundlage, unsere Grundlage, auf der wir leben. Und die will keiner mutwillig zerstören. Und deswegen ist da eine Bereitschaft auch bei, die Geschäftsmodelle oder auch die Themen, die da fürs Klima eine Rolle spielt, eben auch zu transformieren. Also die Bereitschaft ist riesengroß.
Siehst du denn Wasserstoff als Baustein für die Klimawende der Antriebe? Du hast ja schon gesagt, der Energieverlust, Elektrizität in Wasserstoff umzuwandeln, ist hoch. Aber für Lastwagen wird das ja diskutiert, auch für Schiffe vielleicht. Ist das ein Baustein oder würdest du sagen, Elektrifizierung ist die erste Priorität und das spielt eher eine untergeordnete Rolle? Natürlich bleiben wir Technologie offen. Ich glaube, das ist das Wichtigste,
Ja, da gibt, es
um
gibt
nicht
gerade eine
irgendeine Innovation
Riesendiskussion.
zu.
Du weißt ja auch nicht genau, also durch technische Sprünge kann ich auch den Wirkungsgrad ja auch immer verbessern. So, und wie weit kommen wir da mit dem Wirkungsgrad? Und es gibt gerade eine Riesendiskussion darüber, wofür setzen wir Wasserstoff als wirklich wertvolles sozusagen Speicher auch künftig ein. Und natürlich haben wir die Riesenchallenge, dass wir da, wo Industrieprozesse eben auf Gas angewiesen sind, eben der Wasserstoff das Substitut ist und natürlich da einfach auch zwingend notwendig ist. Im Verkehr gibt es nochmal auch diese Riesenkonkurrenz mit der Batterie. Und da gab es ja auch große, große Sprünge. Die Frage ist, ob das auch irgendwann ein Ende hat. Das kann ja im Moment keiner so richtig sagen. Deswegen würde ich jetzt nicht ausschließen, dass, also gerade für den Schwerlastverkehr wird Wasserstoff auf langen Strecken auch eine Rolle spielen. In der Schifffahrt sicherlich auch mit allen den Problemen oder auch ammoniakbasierte Schiffe sich vorstellen. Also ich bin jetzt kein Zukunftsforscher, aber das ist eine Geschichte, die man jetzt nicht sich verbauen muss, sondern die man mitdenken muss. Deswegen ist ja auch richtig, dass Hamburg zum Beispiel auch diese Wasserstoffnetze auch ausbaut und sagt, wir haben Industriebetriebe, die das künftig nutzen werden und wir bauen ein Wasserstoffnetz und warten nicht, bis die alle komplett umgestellt haben, sondern machen das jetzt einfach mal. So, das Thema muss weiter vorangetrieben werden. Und wo wir dann am Ende landen und wie hoch die Anteile sind zwischen Batterie und Wasserstoff im Verkehr, das mache ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, beim Automobil, also bei den Personengefäßen, hat die Batterie jetzt erstmal die Nase vorn. Ne? Das ist auf jeden Fall so. Aber auch da hört man ja immer wieder erstaunliche Sachen, was mit Wasserstoff auch möglich ist. Ja? Bis hin zu Direktverbrennung in Verbrennungsmotoren. Also da passiert ja noch ganz, ganz viel. Und diese Technologieoffenheit ist doch super, ja, dass man sozusagen den Ingenieuren, und das ist Deutschland ja nach wie vor auch vorne mit dabei, die jungen Leute, die jetzt auch alle nachkommen mit ihren tollen Ideen, dass wir die jetzt nicht von vornherein beschränken und sagen, ja, wir haben aber ein Gesetz, das sagt, du darfst nur schwarz denken und weiß nicht mit einbeziehen. Das wäre ja völlig irre.
Gibt ja auch die Entwicklung mit synthetischen oder mit umweltbasierten Kraftstoffen. Diesel ist ja jetzt auf den Markt gekommen vor kurzem beispielsweise. Das sind ja auch Entwicklungen, die einem Mut machen können, ne? Weil dann vielleicht auch bestehende Fahrzeugflotten weiter betrieben werden können mit deutlich geringerer CO2-Emission.
Ja, und das
Ne?
ist ja
Wenn
so,
natürlich
ja.
das ausreichende Menge und so weiter klar zur Verfügung steht, aber auch da, ne, unterstützt das, was du eben gesagt hast. Technologie offen sein, an allen Fronten weiter forschen und dann findet man vielleicht 7 Lösungen für das Thema, weil es ja auch ein Unterschied ist, ob ein Lastwagen nach Spanien fährt oder ein Lieferwagen innerhalb der Stadt. Das ist ja ein Unterschied. Das muss ja nicht alles mit Diesel laufen. Einmal ist vielleicht eine Batterie das Richtige, einmal ein Lastenfahrrad und einmal eben Wasserstoff oder eben Biodiesel sozusagen.
Ja, so, und da muss man sich auch die Lebenszyklen der Gefäße auch angucken. Ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass ein Auto, das heute zugelassen wird, ein Verbrenner, dass der dann irgendwie wenn das Verbrenner aus 34 kommt, dass der dann irgendwie nicht mehr da ist. Das ist ja Quatsch. Ja, fährt er vielleicht nicht mehr in der EU, fährt er vielleicht irgendwo anders. Spätestens irgendwann taucht er in Afrika auf, wird da gefahren. Und dann ist natürlich auch super, dass man das Thema E-Fuels im Griff hat und damit die Klimaneutralität herstellen kann. So,
Super.
die Challenge ist ja wirklich so, wir haben ja gerade mal noch 10, 15 Jahre, um das 1,5-Grad-Ziel vielleicht noch zu erreichen. Und da nutzt es ja auch nichts, in Hamburger Grenzen zu denken, sondern das Klima ist ja ein Weltklima und insofern muss man die Zyklen im Griff haben. Und deswegen ist das Thema E-Fuels voranzutreiben, das ist super. Da gibt es tolle Hamburger Unternehmen, die sich da richtig reinbringen und reinhängen. Und das muss man schon auch unterstützen, ja, ein wichtiges Thema.
Wunderbar, vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, eure Standortstrategie, die Kammer-Standortstrategie, unsere Standortstrategie heißt Hamburg 2040, wo sind wir denn im Bereich Mobilität 2040, was ist deine, du hast gesagt, du bist kein Zukunftsforscher, was ist deine Vision, was erwartest du, was wir 2040 erreicht haben, wo sind wir besser?
Ja, wir sind jetzt gerade nochmal dabei, dass wir, da wirst du ja auch nochmal mit beschäftigt werden, dass wir das Thema Stadtmobilität haben. Wir, 2014 haben wir zuletzt einen großen, umfangreichen, das hatte tatsächlich mehr als 80 Seiten ausgearbeitet. Wir sind jetzt wieder dabei, auch das nochmal abzudaten und reinzunehmen. Wir werden in vielen, vielen Bereichen neue Systeme haben, hoffentlich. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel heraus. Wir diskutieren seit Jahren in Hamburg über eine Magnetbahn, ja, die oberirdisch fährt auf Stelzen, keine Radschienegeräusche hat und vollautonom fahren könnte, mit vorgefertigten Bauteilen in der Stadt gebaut werden könnte und gleichzeitig sowohl auf ihrem Chassis eine Personenkabine transportieren kann, vollautomatisch, wie auch einen 40-Fuß-Container. Ja? Und cool. 2040 werden wir ein City-Logistik-Konzept haben über eine Magnetbahn, die einmal als Ring um die Stadt fährt und nachts werden Container aus dem Hafen direkt in die Güterverteilzentren sozusagen eingeschleust. Und ich habe hier auch und kann dann in der Feinverteilung eben auch mit Elektromobilität, autonomen Systemen eben auch die Dinge dann auch verteilen. Und solche Systeme müssen wir vorantreiben. Das Thema ÖPNV, wir müssen weiter ausbauen, aber auch hier toll mit der U5, aber es geht ja viel zu langsam. Und ich muss eben auch.
Die müsste eigentlich dann fertig sein, ne? 2040.
Ja, weil ich natürlich auch unterirdisch habe ich natürlich ein Riesen. Das ist ein mega Ingenieurbauwerk und mit allen Dingen ist vielleicht auch in so ganz verdichteten Stadtteilen auch nicht anders möglich. Aber immer da, wo es ein bisschen weiter wird und spätestens am Ring 3 sind wir da in einer Situation, wo auch in der Fahrbahn Mitte eine Stelzenbahn fahren kann, ohne Probleme und wo wir dann eben ganz andere Mobilität eben auch haben. Und solche Dinge müssen wir nachdenken. Ich glaube auch, dass wir viel mehr autonome Gefäße finden werden. Ich glaube aber trotzdem, dass individuelle Mobilität weiter eine Rolle spielt. Also dass wir uns nicht glauben, dass die Leute, die großen Wohlstand haben, nicht auch bereit sind oder auch ein eigenes Gefäß brauchen, was dann irgendwo auch in der Nähe der Haustür noch steht. Und deswegen brauchen wir dafür auch gute Lösungen. Viel mehr technische Lösungen werden wir sehen. Und wir werden auch viel viel mehr Fahrrad sehen. Ist auch keine Frage, dass man Sport und Wege und Ökologie miteinander auch bringt. Wir werden viel besser genutzte Straßenräume sehen, wo wir wirklich auch mehr unterirdisch parken oder in den Gebäuden parken, um den Straßenraum eben auch mehr zu nutzen, gerade in den verdichteten Quartieren. Das ist einfach notwendig, Lebensqualität gestärkt. Ja, und wir werden einen florierenden Hafen haben, wenn wir die richtigen Weichen stellen. Das ist ein Thema, was wir heute noch ein bisschen ausgeklammert haben. Aber auch hier geht es sich zum Beispiel an Rotterdam zu orientieren, die immer wieder den Hafen neu erfinden, viel mehr auf Autonomie setzen, aber auch immer wieder ihre Flächen durch Flächentausch eben auch sehr viel besser geworden sind. Und insofern werden wir vielleicht in der Luftmobilität das Thema des autonomen Flugtaxis in bestimmten Relationen haben. Wir haben hoffentlich weiterhin einen gut funktionierenden Flughafen, dem es noch gelungen ist, seine Emissionen weiter zu reduzieren und auch mit E-Fuels zu fliegen. Was habe ich noch vergessen? Wir haben eine gut funktionierende Bahn und wir haben unsere ganzen Brücken und Infrastruktur auf dem Stand, ja, und auch weiterentwickelt. Also da die Challenge ist riesig und wir können alle dran arbeiten. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen und es gibt ja nichts, was so viel Spaß macht, als über verkehrliche Fragestellungen nachzudenken.
Ja, und wenn man dabei dann noch von der Haltung her, von der Zusammenarbeitsidee her etwas vorankommt, dann sind wir ganz im Sinne der Versammlung ehrbarer Kaufleute. Ehrlich miteinander sich austauschen, um die besten Wege zu finden, ist, glaube ich, das Tolle. Aber tolle Zukunftsperspektiven, die du da gemacht hast, finde ich, tolle Ideen. Ganz herzlichen Dank, Jan-Oliver Siebrand, für das interessante und spannende Gespräch. Und ich bin gespannt. Wir sprechen uns 2040 wieder, ob wir deine Ziele erreicht haben oder die Ziele der Hamburger
Wirtschaft.
Ja, sehr
gerne, Florian. Da freue ich mich schon sehr drauf. Dann machen wir mal Bilanz und hören mal den Podcast von heute uns vorher nochmal an und sehen, was draus geworden ist. Ganz herzlichen Dank auch an euch.
Vielen Dank. Vielen Dank auch an die Zuhörenden. Das war's dann für die heutige Folge. Weitere Folgen, Axel Plass zum Beispiel, mit dem werden wir sprechen. Die Folge kommt und ich freue mich auf alles Weitere. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.